geht mir darum, eine soziale Institution zu hinterfragen, die irgendwie wirklich zutiefst mit dem Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft verstrickt ist. Sophie Lewis, die hat ein Buch über die Abschaffung der Familie geschrieben, die sagt treffend, Familie ist eigentlich nichts anderes als der Name für die Tatsache, dass in unserer Gesellschaft Sorge privatisiert ist. Also wenn man sich eine Gesellschaft vorstellt, in der viel weniger gearbeitet wird und in der erstmal alle Grundbedürfnisse bedingungslos und selbstverständlich erfüllt sind, also sowas wie Essen, Wohnen, Gesundheit, Bildung, Mobilität, Erholung und so weiter, dann verliert meiner Meinung nach sowas wie Familie, so wie sie jetzt gelebt wird, wirklich vielleicht nach und nach ihre Funktion.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche starten wir hier Teil 2 zur Serie über demokratische Planwirtschaft. Was ist der Plan, heißt ja unsere kleine Serie, die wir vor ein paar Wochen begonnen haben, mit einem Überblick zur neueren Planungsdebatte. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Wenn ihr das noch nicht angehört habt, dann zieht euch das doch gerne für den Auftakt rein. In dieser Folge hier jetzt wollen wir das Thema mit Blick auf die soziale Reproduktion oder den gesellschaftlichen Bereich der Sorge beleuchten. Denn jede emanzipatorische Vorstellung von demokratischer Planwirtschaft müsste eigentlich Menschen in den Mittelpunkt stellen, die für andere sorgen oder die umsorgt werden. Das ist aber längst nicht der Fall, kritisiert mein Gast Heide Lutosch. Sie hat das Buch Kinder haben geschrieben, wo sie ja aus feministischer und marxistischer Perspektive über die Frustrationen des Kinderkriegens in Kleinfamilie und kapitalistischer Gesellschaft schreibt. Und in die neuere Planungsdebatte hat sich Heide Lutosch mit einer feministischen Kritik an dem dabei vorherrschenden Bedürfnis- und Arbeitsbegriff eingeschaltet. Was es denn bedeuten würde, die Überwindung des Kapitalismus bzw. eine demokratische Planwirtschaft von der Sorgearbeit herzudenken, darüber spreche ich mit Heide Lutosch in der kommenden Stunde. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Heide, erstmal schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
Hi Lukas, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen. Wir wollen über das Thema demokratische Planung aus feministischer Perspektive sprechen. Die neuere Planungsdebatte ist nicht komplett blind für die Perspektive auf Sorgearbeit und geschlechtliche Arbeitsteilung. Dennoch ist es eine Leerstelle, beklagst du dort zu sehen, und auch patriarchale Denkmuster schleichen sich quasi in unsere Vorstellung von einer befreiten Gesellschaft ein. Mhm. Und dir geht es halt in der Debatte ganz stark darum, demokratische Planung von den Sorgenden und auch den Umsorgten herzudenken, vor allem in der Sphäre der häuslichen Sorgearbeit, dass sich eben nicht nur die Produktionsweise radikal verändern muss, sondern auch die soziale Reproduktion oder Sorgearbeit. Vielleicht mal für den Anfang ganz allgemein gefragt, Heide, warum muss sich aus deiner Sicht die Art, wie wir füreinander sorgen, radikal verändern?
Ja, also vielleicht mal ganz kurz noch zur Planungsdebatte vorweg, also weil sich das ja alles im Rahmen dieser Debatte abspielt. Das sind Linke, die sich Gedanken darüber machen, wie eine postkapitalistische, emanzipative, also herrschaftsfreie und bedürfnisorientierte Gesellschaft aussehen könnte. Und wir machen das mit dem Argument, dass wenn man wirklich gegen die im Moment sehr starken reaktionären und faschistoiden Narrative ankommen möchte, dass man dann selber sozusagen auch mit einer Alternative, die wirklich realistisch erscheint, oder es auch ist, sozusagen unter die Leute kommen muss und mehr werden muss sozusagen. Und das geht unserer Meinung nach nur, wenn man wirklich realistisch durchspielt, wie so eine emanzipative postkapitalistische Gesellschaft aussehen könnte. Das ist also, wenn ich jetzt auch gleich kritisch mich darauf beziehe, auf diese Debatte, es ist insgesamt eine unheimlich anregende, positive Debatte, die auch so mit mir und meinem sozusagen in der Welt stehen als Linke so ganz viel Gutes gemacht hat. Also ich wollte erstmal einfach ganz doll Werbung für diese Planungsdebatte machen und sagen, dass das richtig Spaß macht, da mit zu diskutieren im Moment. Also genau, mit den entsprechenden Argumenten. Hm. Jetzt zu deiner Frage, warum sich auch das Füreinander Sorgen so radikal ändern muss, meiner Meinung nach. Das ist irgendwie tatsächlich in dieser Debatte noch nicht Konsens sozusagen. Also wenn man im Bereich der Produktion schon ganz klar sich darüber ist, als Linke ja sowieso, dass ganz vieles, was natürlich in dieser Gesellschaft wirkt, also was als Natur, also wie Natur aussieht, in Wirklichkeit gesellschaftlich ist, dann ist das für den ganzen Bereich der Sorge noch nicht ganz so selbstverständlich. Also dieses ganze Ding von Vater, Mutter, Kind zum Beispiel, sowas wie Mutterliebe, das Zusammenwohnen von Eltern in einer gemeinsamen Wohnung und dass diese Eltern auch eine Liebesbeziehung haben. Das sind alles so Dinge, die wirken, als wären die immer schon so gewesen und als wäre das das Natürlichste von der Welt und damit dann auch unveränderlich und vor allem auch was Gutes. Und also sowas wie Familie zum Beispiel, jetzt um irgendwas aus dem Sorgebereich rauszugreifen, erscheint wie so ein ungesellschaftlicher, natürlicher und damit dann auch irgendwie machtfreier Raum. Und das als etwas Historisches und als was Kulturelles und Politisches aufzuzeigen, auch als etwas, was ja hochgradig funktional für die bürgerliche Gesellschaft ist, das haben die Feministinnen in den 70er Jahren ja sehr radikal schon gemacht und auf allen Ebenen versucht. Und ich finde es einfach so krass zu beobachten, wie dieses Wissen über die Gesellschaftlichkeit von Sorgebeziehungen irgendwie nicht so richtig angekommen ist, nicht so richtig eingesickert ist in die Linke. In die Gesellschaft sowieso schon mal gar nicht, glaube ich, aber in die Linke eben auch nicht. Das ist ein Bereich, in dem gibt es unheimlich viel Sentimentalität zum Beispiel, auch unter Linken. Der so ganz, das ist ein Bereich, der so als so was ganz Natürliches, Schützenswertes letztendlich erscheint. Mhm. Also, ja, so, das ist erstmal sozusagen so eine Voraussetzung, auf der Feministinnen, glaube ich, in diese Debatte so ein bisschen rein intervenieren müssen. Wenn das Ganze jetzt einfach an sich trotzdem kann ja gesellschaftlich sein und natürlich erscheinen und trotzdem irgendwie ganz gut organisiert sein, dann könnte man das ja auch so lassen, wie es ist. Also um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, man muss das radikal verändern, natürlich deswegen, weil es radikal schlecht ist. Also ganz viel also systematisch unnötiges Leid produziert unter denen, die in diesen Sorgebeziehungen stecken, also sowohl für die Beteiligten, sowohl für die Sorgenden als auch für die Empfängerinnen von Sorge, gibt es da ganz vieles, was ganz schlecht läuft. Da kommen wir im Laufe des Gesprächs bestimmt immer wieder drauf zurück. Also um es ganz kurz zu sagen, Sorge in dieser Gesellschaft ist nicht bedürfnisorientiert und ist auch vor allem gar nicht herrschaftsfrei organisiert. Und deswegen muss auch dieser Bereich, genau wie die Produktion, radikal verändert werden aus meiner Sicht.
Ja, danke dir für den Einstieg, wie das auch aussehen kann und was das auch für die Kleinfamilie bedeutet. Na, das ist ja aus deiner Sicht auch wichtiger Punkt, dass man die nicht unangetastet lässt und da nicht nur romantisch verklärend drauf schaut. Da wollen wir auch, glaube ich, im Verlauf des Gespräches noch drüber reden. Vielleicht können wir noch einmal kurz die Planungsdebatte, die neuere, aufgreifen, weil du da gerade geschildert hast, dass da auch soziale Reproduktion in all ihren Facetten, wie sie ja auch kollektiv schon gemacht wird, ja, vielleicht auch, was es da für öffentliche Sorgeinfrastrukturen gibt, aber eben auch, wie sie da noch getrennt ist von der Sphäre der Produktion und wie sie eben noch immer in privatisiert gemacht wird, in kleinen Haushalten, in Familien, dass sich das radikal auch ändern muss, das ist nicht Konsens, hast du eben gesagt. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, welche Bedürfnisse in den Planungsdebatten im Fokus stehen und wer die handelnden Akteure sind. Also in einem Artikel von dir, da beschreibst du so schön, es geht in diesen Debatten letztendlich immer nur mit Blick auf die Produktion, sind die handelnden Akteure die Arbeitenden, also die, die im Saft stehen, die Dinge produzieren für uns als Gesellschaft und das dann entsprechend dann demokratisch geplant und vergesellschaftet eben nach Bedürfnissen und nicht mehr nach Zahlungskraft. Alles schön und gut. Aber was überhaupt nicht oder nur wenig vorkommt, sind Kinder, sind Alte, sind Kranke und eben die Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, ja, die Sorgenden. Und die das eben ja noch immer dann unter Überlastung und so, und meistens Frauen eben im privaten Raum in der Kleinfamilie tun. Beschreib vielleicht nochmal mit Blick auf so diese Planungsdebatte und linke Utopieentwürfe im Allgemeinen, was sind da die Gründe für die Blindheit gegenüber diesen Fragen, ja, der Sorge? Und wie muss sich die Debatte da vielleicht auch ändern? Und wie muss vielleicht auch die Sorge und also auch die Akteure, ne, also die Figuren, um die es geht, ne, also um Sorgte und Sorgende in linken Utopieentwürfen an den Anfang gestellt werden und nicht erst so vielleicht, nachdem wir irgendwie geklärt haben, wie die Produktion organisiert wird, ja.
Ja, das ist tatsächlich eine Frage der Perspektive. Also aus welcher gesellschaftlichen Position und mit welchen Erfahrungen guckt man eigentlich auf unsere heutige Gesellschaft? Das ist, glaube ich, erstmal so ein riesiger Unterschied. Weiblich sozialisierte Menschen machen einfach andere Erfahrungen als Männer oder vielleicht auch einfach nur zusätzliche Erfahrungen. Wir haben ganz anders mit menschlicher Schwäche zu tun, mit körperlicher Hinfälligkeit, mit ja sowas wie emotionaler Bedürftigkeit. Wir sind einfach, wir werden dazu erzogen, zuständig für Beziehungen, für Bindungen und so weiter zu sein. Dass das so ist, hat natürlich auch wieder nichts mit Natur zu tun, mit Weiblichkeit an sich oder sowas, sondern das liegt daran, dass dieser Bereich, also diese Bedürftigkeit sozusagen, von Männern in den Zuständigkeitsbereich von Frauen ausgelagert wurde. Und diese Männer haben dann diese eigene Bedürftigkeit und Körperlichkeit und so weiter dadurch auch weitgehend abgespalten. Das sind so, ja, Feministin Jessica Benjamin zum Beispiel hat das sehr ausführlich beschrieben oder Chodorow und so. Das ist so ein Theoriestrang in der feministischen Linken aus den 70ern, die das irgendwie so ganz eindrucksvoll beschrieben haben, wie dieses Abspalten der eigenen Bedürftigkeit sozusagen passiert ist. Und deshalb bin ich als Frau und als Feministin irritiert, wenn ich dann eben sehe, wer die Protagonisten dieser, jetzt sage ich mal nicht innen, sondern Protagonisten dieser Utopieentwürfe sind, nämlich, wie du gerade schon gesagt hast, ja, so kerngesunde, autonome, cis-männliche, weiße Mitdreißiger. Und wichtig ist mir jetzt zu sagen, dass ich eben nicht sage, hey, seid mal ein bisschen humanistischer und vergesst die Kranken und Schwachen nicht, sondern dass ich sage, Moment mal, Leute, ihr seid letztendlich in der Minderheit. Die Art und Weise, wie es euch jetzt gerade gut geht, wie ihr jetzt im Vollbesitz eurer geistigen und körperlichen Kräfte seid, das mag euch jetzt so vorkommen, als wäre das so eine niemals endende Selbstverständlichkeit, aber ja, vom Ende eures Lebens aus werdet ihr sehen, dass das eher eine Ausnahmezeit auch in eurer eigenen Biografie war als die Regel. Also wenn ich sage, man muss diese Entwürfe und Modelle mehr von den Schwachen aus denken, dann ist das eigentlich kein moralischer Appell, sondern jetzt sage ich mal so ganz arrogant eine sachliche Korrektur. Also das weiße, männliche, autonome, rationale Subjekt ist einfach eine furchtbare Vereinseitigung, eine Abspaltung, eine Anmaßung und naja, wie viele unterschiedlichste Verwüstungen und Verheerungen in der Welt angerichtet wurden und werden von Leuten, die sich ungebrochen mit diesem Männlichkeitskonstrukt identifizieren, muss ich ja jetzt nicht aufzählen und die daraus ein Gefühl von so einer ja wirklich wörtlich universellen Berechtigung ziehen. Das ist ein falsches Konstrukt, das ist ein Herrschaftskonstrukt und daraus folgt, ja, letztendlich folgt daraus, dass das, was Menschsein bedeutet, von aufgeklärten Linken eigentlich ganz anders und ganz neu gedacht und definiert werden müsste. Und insofern müsste so eine Neudefinition auch am Anfang und natürlich dann im Mittelpunkt linker alternativer Gesellschaftsmodelle stehen.
Ja, und eben das machst du auch in verschiedenen Publikationen, in deinem Buch Kinder haben, aber auch in tatsächlich einen Artikel, den du in Bezug auf die Planungsdebatte geschrieben hast, eben die Sorgenden und die Umsorgten in den Mittelpunkt zu stellen und da dann ganz stark auch die Bedürfnisse von Kindern. Ja, du bist selbst Mutter von Zweien. Aha. Ich bin vor 2 Jahren Papa geworden, teile mir das mit meiner Freundin auf die Sorgearbeit und das hat auch so cis-männliches, autonomes, rationales Selbstbild ganz schön in die Krise geworfen und so. Und den Struggle, den wir erleben mit der doppelten Doppelbelastung, über die du auch in deinem Buch Kinder haben, so hervorragend schreibst, dass wir auf 60 Stunden Lohnarbeit angewiesen sind. Aha. Und also die Sorge noch organisiert bekommen müssen, ständig mit Kita-Notständen zu tun haben und so weiter. Mhm. Und seitdem widme ich mich auch intensiver. Ich meine, ich mache den Podcast seit 2019. Mhm. Und seitdem ich selbst davon betroffen bin und diese Perspektive als Sorgender habe, widme ich mich auch viel stärker dann diesen Themen Sorgearbeit hier im Podcast. Deswegen sind wir auch hier zusammen. Mhm. Lass vielleicht mal tatsächlich auf die Bedürfnisse von Kindern schauen, mit Blick auf quasi auch das, wie ja Sorge demokratisch und anders als im Kontext der Kleinfamilie organisiert werden könnte. Denn das ist natürlich ein wichtiger Faktor und du sprichst da nämlich auch von der Unkollektivierbarkeit der Kinder. Also dass es eben auch eine komplizierte Sache ist, dass es nicht einfach so ist, okay, wenn es nicht mehr im privaten Haushalt gemacht wird, die Sorge oder in der Kleinfamilie, dann halt nur noch in öffentlichen Infrastrukturen, nur noch in Kitas. So, so einfach ist auch nicht, weil die Bedürfnisse von Kindern dafür, gerade von Kleinkindern, zu speziell sind. Sie brauchen irgendwie krass Geborgenheit und wenige Bezugspersonen etwa. Und gleichzeitig muss man daraus nicht den Schluss ziehen oder sollte man nicht den Schluss ziehen, dass die Kleinfamilie da die einzige Möglichkeit ist, Sorge für diese Menschen zu leisten. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erläutern, was sind aus deiner Sicht denn so die Bedürfnisse, von denen wir da ausgehen, wenn wir auf Kleinkinder schauen? Was nimmst du da in den Blick und was ergibt sich dann letztendlich daraus auch für, wenn man dann irgendwie einen Utopieentwurf, eine befreite Gesellschaft denken möchte?
Ja, also ich glaube, Kinder brauchen eigentlich nicht so viel. Die brauchen einige wenige feste, erwachsene Bezugspersonen, denen ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig, denen es selber gut geht und die in ihrer unmittelbaren räumlichen Nähe leben und bereit sind, ja, eine dauerhafte, emotional und körperlich enge, freundliche, fürsorgliche Beziehung zu ihnen einzugehen. Und diese Beziehung, ja, bedeutet von Seiten des Erwachsenen gerade am Anfang so ein sehr tiefes und sehr aufmerksames sich einschwingen auf die Bedürfnisse des Kindes. Das hast du ja jetzt dann sicherlich genau sowas auch erlebt. Und diese Bedürfnisse können ja am Anfang auch nur nonverbal zum Ausdruck gebracht werden. Ganz allgemein geht's da natürlich jetzt bei Säuglingen immer ums satt und sauber werden, ums Schlafen und um darum, in Kontakt zu sein auf irgendeine Weise. Aber wie genau das dann zu passieren hat sozusagen, das ist schon bei ganz kleinen Kindern hochgradig individuell. Das wissen eben alle, die schon mal länger für ein Säugling oder ein kleines Kind gesorgt haben. Die haben ihre ganz speziellen Vorlieben und Abneigungen, haben so ganz so bevorzugte Rituale, Hilfsmittel und ihre diese ganz individuellen Ängste und Einschränkungen ändern sich dann auch noch alle paar Monate, wenn bei ganz kleinen Kindern sogar alle paar Wochen. Und dann sind die Kinder in diesen Veränderungsphasen auch noch oft besonders zart besaitet, besonders leicht zu verunsichern, manchmal auch besonders zornig und irgendwie laut und so weiter. Also jedes Kind, also darauf den Blick zu kriegen, finde ich irgendwie total wichtig, dass jedes Kind wie so eine Art Beipackzettel hat, der auf dem eigentlich stehen müsste, wie es genau in den Schlaf kommt, was es braucht nach dem Aufwachen und so weiter. Also man kann einer außenstehenden Person so viel vertrauen, wie man möchte. Die kann noch so viel Erfahrung mit Kindern haben, noch so einfühlsam sein, wenn sie diesen Beipackzettel, sage ich jetzt mal, nicht kennt von dem individuellen Kind, dann wird das Ganze schief gehen. Und das einfach mal sozusagen richtig in den Blick zu nehmen. Kinder sind total kapriziös. Das hat, glaube ich, nichts mit neumodischer Verwöhntheit oder so zu tun, sondern letztendlich mit dem Bindungsverhalten von menschlichen Tieren, würde ich mich jetzt soweit sogar aus dem Fenster hängen, das zu sagen. Dieses Kapriziöse gehört mit zum menschlichen Säugling dazu. Und ja, du hast ja gefragt, was sich daraus so ergibt, ne? Oder was für Konsequenzen daraus. Also ich finde es zum Beispiel total interessant, dieses Thema Kinderbetreuung bei linken Veranstaltungen. Da hatte ich immer das Gefühl, dass genau dieser Punkt so überhaupt nicht ernst genommen wird. Das ist immer so ein ganz halbherziges Nachdenken, ja, letztlich über diese irrationalen und lästigen Bedürfnisse sozusagen von Kindern. Und man ist sich zum Glück ja inzwischen einig, dass man auch Menschen, die Kinder haben, die eben noch zu jung sind, um den ganzen Tag allein zu bleiben, dass man denen das auch ermöglichen muss, an solchen, was weiß ich, Plenar, Gruppentreffen, Klausurtagungen und so weiter teilzunehmen. Und dann ist klar, dass für die Dauer der Veranstaltung diese Kinderbetreuung das Problem der gesamten Gruppe ist und nicht nur der Eltern. Und dann tut man letztlich so, als gäbe es dieses Kapriziöse nicht und als müsste man nun irgendeine Person benennen und dann noch ein paar Malblöcke hinlegen und Stifte und dann hat sich die Sache. Und meine Erfahrung ist wirklich auch meine bittere Erfahrung aus eigener Anschauung ist, dass das einfach fast nie klappt. Und dann steht man am Ende dann doch als Mutter da mit dem Säugling im Arm so halb in der Tür und versucht zu folgen und die anderen davor zu bewahren, das Geschrei anzuhören und das Kind gut zu schützen. Und ja, hinterher ist es sogar oft so, dass man dann als Mutter diejenige ist, die eben so ein bisschen so ein schwieriges Kind hat und das verwöhnt hat. Und das klappt halt eigentlich. Also man geht davon aus, dass was klappt, was eigentlich so nicht klappen kann. Und da kann man sich ja mal fragen, woran das eigentlich liegt. Und ich glaube, das liegt an diesem Abspalten dieser ganzen Bedürftigkeit. Also letztlich ist es eine Unlust, mal ganz ehrlich und ganz genau hinzugucken, was Kinder brauchen, wie sie ticken. Und ja, letztlich die Tatsache zur Kenntnis zu nehmen, dass man die nicht einfach, gerade kleine Kinder, nicht einfach von ihren engsten Bezugspersonen trennen und an fremde Leute übergeben kann. Das funktioniert nicht so. Und ich finde das immer wieder lustig, wie immer wieder so in solchen Kreisen dann in die gleiche Falle so gelaufen wird.
Genau, das ist ja letztendlich vielleicht auch so ein Beispiel im Kleinen, ja, also irgendwie in der Szene, in der politischen, wo man an dieser Unkollektivierbarkeit der Kinder scheitert, so stellt sich vielleicht die Frage, wie könnte man Kinderbetreuung in so Kontexten, ne, also von irgendwie politischen Veranstaltungen besser organisieren, aber ich glaube, das Ganze sieht man ja auch, sage ich mal, in der Geschichte auf gesellschaftlicher Ebene, also ich muss da an das Beispiel denken, bei diesem Stichwort Unkollektivierbarkeit der Kinder, dass in der DDR es mindestens 100.000 Kinder gab, die in Wochenkrippen von montags bis freitags ohne ihre Eltern untergebracht waren. Damit die dann, also nicht nur die Väter, sondern auch die Mütter am Ende dann eben am Aufbau des Sozialismus mitarbeiten konnten. Da hat man ja auch so ganz starke Vorstellungen von irgendwie Produktionssphäre und da müssen alle irgendwie als tätige Arbeitskraft mit drin sein. So, ne? Und das ist meines Erachtens auch irgendwie ein Beispiel dafür, wie eine Vergesellschaftung von Sorge, sage ich mal, von Kinderbetreuung auch, wie die am Ende nicht aussehen kann, weil es eben komplizierter ist. Und das hat in dem Beispiel, glaube ich, auch zu Traumata geführt. Ja? Bei den Kindern, die in diesen Wochenkrippen untergebracht waren, ohne ihre engsten Bezugspersonen. Genau, also vielleicht kannst du nochmal darüber sprechen, was du mit dieser, und du hast es jetzt natürlich schon getan, aber nochmal explizit, was du mit dieser Unkollektivierbarkeit der Kinder meinst. Und vielleicht hast du auch noch ein Beispiel, ein gesellschaftliches. Und welche Anforderungen das dann letztendlich auch daran stellt, wenn man drüber nachdenkt, ja, die Sorgearbeit aber trotzdem zu entprivatisieren. Ja? Denn die Kleinfamilie kommt ja auch mit all ihren Nachteilen einher, die wir kennen. Ne? Also zum Beispiel für die Mütter, die noch immer vornehmlich die Sorgearbeit privatisiert darin machen, ne? Die Altersarmut, die Alleinerziehende erleben, die Überlastung, die Einsamkeit und so weiter. Ne?
Ja, also mit unkollektivier, das ist ja, genau, habe ich eigentlich schon gesagt, das ist, ich meine, mit der Unkollektivierbarkeit der Kinder meine ich einfach die starke Gebundenheit kleiner Kinder an ihre nahen Bezugspersonen. Und eigentlich geht's dabei auch gar nicht nur um kleine Kinder. Also auch größere Kinder sind selten glücklich, ja, wenn sie sich zu sehr anpassen und zu sehr unterordnen müssen, von Jugendlichen mal ganz zu schweigen.
Voll. Ich glaube, so kleine Kinder ist halt nochmal so krass intensiv. So 0 bis 3 ist ja, glaube ich, auch in der Bindungstheorie irgendwie dieses ganz krass intensive, wo die ganz wenige intensiv bei ihnen seiende Betreuungspersonen brauchen, aber später natürlich auch noch.
Genau. Und na klar geht's beim Herauswachsen aus so einem, also geht's beim Aufwachsen sozusagen immer auch um so ein Herauswachsen aus so einem kindlichen Narzissmus oder so einer sowas ganz eigenem sozusagen. Das ich glaube, das kann man auch keinem Kind und keinem Jugendlichen ersparen. Das ist irgendwie wünschenswert und notwendig. Und natürlich führt auch an einer gewissen Sozialisierung kein Weg vorbei, auch aus einer linken kritischen Perspektive. Aber ja, also nochmal zu diesem Kollektivieren. Ich glaube, dieses Sozialisieren kann ja nicht über die Negierung von individuellen Grenzen und Bedürfnissen funktionieren, sondern muss eher über ihre Stärkung letztendlich funktionieren. Also das zum Thema Wochenkrippen und so weiter. Hm. Und dass das unter Menschen, die sich für die Möglichkeiten einer bedürfnisorientierten und herrschaftsfreien Gesellschaft Gedanken machen, Konsens sein sollte, das ist ja genau das. Wollte ich auch nochmal betonen, sozusagen, dass also diese Art von Kollektivierung, genau, so sehr irgendwie auch ganz allgemein gesprochen kein Weg dran vorbeiführt, sozusagen, dass natürlich immer, ja, durch eine Stärkung individueller Grenzen passieren sollte und nicht durch eine Negierung dieser Grenzen. Und ich glaube, sowas ist da schon viel passiert in diesen sehr kollektiven Einrichtungen. Ja, und du hattest jetzt gefragt noch, warum dann die Kleinfamilie, also genau, man will keine jetzt Wochenkrippen für Säuglinge sozusagen, noch keine Internate für Kleinkinder oder irgendwie sowas. Und aber warum das nicht unmittelbar dann wiederum heißt, dass die Kleinfamilie die bessere Lösung ist, ne? Das meintest du mit deiner Frage?
Genau, die Frage, die schließt sich natürlich sofort an. Ne? Mhm. Und wir werden vielleicht nachher auch noch über nicht-affektive Sorgeaspekte sprechen. Ne? Also wie zum Beispiel, wenn man die Lohnarbeit reduziert, dann haben auch alle mehr Zeit, sich um andere zu kümmern. Wenn man Küfers hat in den Communities, dann haben die Leute vielleicht auch mehr Zeit. So, wenn man Sorgezentren hat, etc. pp., wenn man vergesellschaftetes Wohnen hat, das hat alles natürlich auch Einfluss auf unsere Sorgebeziehungen und sind dementsprechend vielleicht sogar dann im Vergleich zur Kleinfamilie die Topics, wo man es einfacher hat, vielleicht auch Leute dafür zu gewinnen, ne? Weil die Kleinfamilie natürlich was sehr emotional aufgeladen ist, für viele irgendwie der Bereich, der noch am ehesten mit solidarischem Zusammenleben assoziiert ist in einer ansonsten Ellenbogengesellschaft. Mhm. Aber gerade wenn wir jetzt von den Bedürfnissen der Kinder ausgehen und dass die halt, wie du es ja schon so hervorragend beschrieben hast, ne, dass sie emotional in einem guten Zustand befindliche, wenige erwachsene Bezugspersonen brauchen, sich emotional auf sie einstellen etc. pp., dann kann man ja erstmal davon ausgehen oder daraus den Schluss ziehen, jo, das ist dann halt im Idealfall Vater, Vater, Kind, Mama, Mama, Kind, Vater, Mutter, Kind, in einem Haushalt, vielleicht noch in der Liebesbeziehung oder meinetwegen auch in Co-Elternschaft, ne? Aber eben letztendlich die Kleinfamilie. Und du sagst aber ganz explizit, dass wir da vorsichtig sein müssen, beziehungsweise dass die Kleinfamilie oft nicht der Ort ist, in dem Fürsorge, Geborgenheit und Zugehörigkeit in so einer Form gegeben werden, dass es für die Entwicklung der Kinder gut ist. Also vielleicht kannst du das mal schildern, warum du eben aus dieser Unkollektivierbarkeit der Kinder dann nicht schließt, dass die Kleinfamilie oder der Haushalt der richtige Kontext ist für die Kinderbetreuung. Das ist jetzt eine provokante These, ne?
Ja, ich weiß. Das ist wirklich, oder man muss auch unheimlich Grenzen überschreiten bei Leuten, wenn man sagt, nee, die Familie ist es nicht. Das ist einfach ein wahnsinniges Tabu, dann so das zu sagen, dass die Familie an sich irgendwie eine schlechte Institution ist. Das fällt mir auch immer auf, wenn ich darüber rede, dass ich ganz schön Mut brauche, letztendlich, um das so auszusprechen.
Ja, voll.
Aber wenn man sich mal ganz ehrlich irgendwie diese wirklich sehr gruseligen Zahlen, die muss ich ja jetzt wahrscheinlich nicht heranzitieren, allein nimmt, die zeigen, dass die meisten Fälle von Gewalt und Missbrauch gegenüber Kindern, aber auch gegenüber Frauen natürlich und auch gegenüber alten Menschen übrigens im familiären Nahbereich stattfinden. Also das wäre sozusagen das schlagendste Argument erstmal, dass da irgendwas nicht stimmen kann mit dieser Institution, wenn man sich diese Zahlen mal genauer anguckt. Das ist einfach ein Bereich, in dem unglaublich viel Gewalt passiert. Das ist leider so. Aber und dann haben alle mal das Gefühl, ja, das passiert bei den anderen und bei mir nicht. Das finde ich verwunderlich, dass das so wenig sozusagen ins Gewicht fällt. Aber es gibt aus meiner Sicht noch mehr Argumente gegen die Kleinfamilie, nämlich, dass sie ja unter anderem deswegen, weil sie unter Bedingungen von Lohnarbeit gelebt wird, also viel, das hast du jetzt auch schon angesprochen, viel Überlastung bereithält und auch letztlich psychisches Leid für alle Beteiligten bereithält. Unter anderem dadurch, dass sie sowas, ich finde das schwer auf den Punkt zu kriegen, vielleicht sowas wie eine ziemlich zuverlässige Enttäuschungsmaschine ist als Institution. Also was die Familie verspricht, du hast es ja auch schon angesprochen, nämlich Fürsorge, Geborgenheit, Zugehörigkeit, Ruhe, Aufmerksamkeit, das ist was, was für Menschen so unentbehrlich ist, glaube ich, und zwar auf eine ganz grundsätzliche Weise, dass dann nicht auffallen darf, dass die Familie gleichzeitig die Institution ist, die all diese guten Sachen, die man sich von ihr erhofft, letztendlich ihren Mitgliedern das nur sehr spärlich und selektiv zukommen lässt. Und es ihnen letztendlich, ist meine These, auf lange Sicht auch systematisch ganz verweigert. Also das sind so ein bisschen diese filigraneren Sachen, die man an Familie kritisieren kann. Ich will gar nicht bestreiten, dass viele Eltern total empathisch sind und diese sehr filigranen Bedürfnisse ihrer Kinder gut erkennen und befriedigen können. Aber wenn das in einer Konstellation passiert, in der eine Person mindestens 9 Stunden Lohn arbeiten muss und die andere ganz allein zu Hause sitzt mit einem Säugling, dann passiert das ganz schnell, dass dabei eigene Bedürfnisse, also die der Erwachsenen, wirklich verzweifelt zu kurz kommen. Ich weiß nicht, du hast das bestimmt selber erlebt, dass selbst sowas wie Essen und Schlafen unter solchen Bedingungen dann häufig manchmal ganz schön prekär wird. Also dass man das gar nicht so richtig gut hinkriegt. Und daraus resultiert häufig eine emotionale Mangelsituation, die dann wiederum fast schon notwendig dazu führt, dass Jessica Benjamin hat das Treibhaus genannt, also dass im Treibhaus der isolierten, meist ja Mutter-Kind-Beziehung, dann diese Liebe, die auf jeden Fall ja da ist, irgendwie besitzergreifend werden kann, dass die Fürsorge ja grenzüberschreitend wird und dass manchmal nicht mehr klar ist, wer da eigentlich für wen sorgt, zum Beispiel, dass sich die Sorgebeziehungen umkehren. Das sind Sachen, da könnten Psychoanalytiker stundenlang drüber reden und das sind auch immer wieder die gleichen Phänomene. Dann sind Schuldgefühle auf allen Seiten vorprogrammiert, das verschärft die Angestrengtheit, die Wut, die Unterversorgtheit bei allen Beteiligten. Und die Verletzungen, die aus diesem objektiven Mangel resultieren, ragen dann, finde ich, das ist auch was, was ich immer wieder beobachte bei mir selbst und auch bei FreundInnen, dann auch in das Verhältnis der erwachsenen Kinder zu ihren alternden Eltern hinein, ne? Dass dieser objektive Mangel. Und das ist, wird dadurch nicht leichter, dass es ja immer noch häufig eine Abhängigkeit, und zwar eine finanzielle Abhängigkeit gegenüber den von der erwachsenen Kinder zu den alternden Eltern gibt. Also in Form von irgendwann erbe ich mal das Häuschen. Und oft werden dann diese alten Verletzungen von den erwachsenen Kindern irgendwie in Schach gehalten und überspielt. Aber das hat oft so dieses Nachhausefahren der erwachsenen Kinder ins Elternhaus hat so ein bisschen was von so einer süchtigen Suche nach so einer versprochenen und nie eingelösten Geborgenheit und Aufmerksamkeit. Und das prägt dann meiner Beobachtung nach nicht nur das Verhältnis der erwachsenen Kinder zu ihren Eltern, sondern auch Liebesbeziehungen dieser erwachsenen Kinder wiederum. Und da hat sich dann dieser sehr materielle Mangel an Zeit und Schlaf und Geld und Platz und was da alles so nur so prekär vorhanden ist, letztlich zu so einer seelischen Wunde ausgewachsen und die dann meiner Beobachtung nach spätestens dann wieder aufbricht, wenn die einstigen Kinder selbst Eltern werden und dann als so ein auf sich gestelltes Zweiergespann in so einer kleinen Wohnung, die nach außen ja dann auch sehr rigide als Familienwohnung so abgeriegelt ist, dann wiederum den anstrengenden Spagat zwischen Lohnarbeit und Kinderversorgung hinbekommen müssen. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Das ist das, wo ich gerade krass drin bin. So, also diesen objektiven Mangel an Zeit, den erleben wir beide. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal, weil du das Thema Essen angesprochen hast, wann ich nicht so runtergeschlungen habe, weil der Kleine immer schon so in Hab-Acht-Stellung, man muss sein, dass er dann irgendwie schon sagt, ah, er will jetzt wieder spielen, er steht schon wieder vom Tisch auf und so weiter. Und es sind schon manchmal kleine Diktatoren auf jeden Fall auch. Jetzt habe ich natürlich auch noch mit einer männlichen Sozialisation zu tun und aufgrund meiner Sozialisation ist dieses ganze Sorgen und sich emotional einstellen, das hast du vorhin auch angesprochen, ne? Das ist etwas, wo ich krass dran arbeiten muss. Und gleichzeitig habe ich irgendwie so meine Vorstellung von Autonomie und so weiter, wo ich unglaublich viel an Rollenbildern erstmal verhandeln muss. Und wo ich oft auch dann, das wäre jetzt wahrscheinlich, wird hier zu einem Beziehungspodcast ausarten, aber wo auch meine Freundin drunter zu leiden hat, ne, weil ich dann irgendwie Dinge in mich reinfresse, typisch männlich, ne? Emotionen sich aufstauen und so weiter. Also da geht es auch viel bei mir drum, Männlichkeit zu verlernen, in diesem kleinen Treibhaus der Emotionen, ja. Und du hast wahrscheinlich auch viel davon erlebt. Vielleicht können wir auch kurz dann auf deine Familienkonstellation zu sprechen kommen, die du auch in deinem Buch Kinder haben. Und da thematisierst du auch diese ganzen Rollenbilder recht hervorragend, wie selbst in aufgeklärten oder vermeintlich aufgeklärten Menschen dann so man schnell so in diese Rollenmuster wieder reinrutscht, ne? Der Mental Load immer bei den Frauen landet, denen es anerzogen wurde, die Verantwortung zu übernehmen, fürsorglich zu sein und so weiter. Und die Männer sich irgendwie zurückzuziehen, die männlich sozialisierten Figuren in den Haushalten. Kannst du vielleicht gleich noch von dir erzählen, aber vielleicht nehmen wir noch mal kurz diese Meta-Ebene ein, ne? Weil du jetzt schon angesprochen hast, dass viel eben auch der Unterversorgung in Familie, mal abgesehen von patriarchaler Gewalt, dieser Eigendimension, ne? Also Gewalt gegen Frauen im Familienkontext, Gewalt gegen Kinder, mehrheitlich durch Männer im Familienkontext. Wenn wir mal eben drauf schauen, auf den objektiven Mangel an Zeit aufgrund der kapitalistischen Lohnarbeitsverhältnisse, ja, weil wir alle irgendwie auf zwei Löhne angewiesen sind, im Unterschied irgendwie zum fordistischen Modell. Man mindestens in den meisten Verhältnissen irgendwie beide 60 Stunden zusammen aufwärts schaffen müssen, ne? Und man dann eben noch die Kinderbetreuung dazu überhaupt nicht gut hinbekommt. Daraus folgt ja jetzt nicht unbedingt, wenn man jetzt dann sagt, okay, wir stellen uns eine befreite Gesellschaft vor, dass es die dann nicht mit Vater, Mutter, Kind oder eben mit Kleinfamilie oder Haushalten nicht geben kann. Denn wenn wir sagen, okay, wir reduzieren die Lohnarbeit massiv durch Arbeitszeitverkürzung, etwa politische, ne, was auch aus ökologischen Gründen vollkommen notwendig ist, ja, dass wir alle weniger arbeiten, dass weniger produziert wird, dass besser produziert wird, qualitativ besser, dass repariert wird und so weiter, Stichwort Kreislaufgesellschaft, ne? Warum ist dann aus deiner Sicht das Kinder großziehen, also wenn wir dann alle mehr Zeit haben, uns auch emotional auf Kinder einzustellen und so weiter, meinetwegen auch irgendwie nicht in einer Zweierkonstellation Vater, Mutter, Kind, sondern vielleicht auch Dreierkonstellation, Aber warum ist dann das Kindergroßziehen in der Familie in so einer Gesellschaft dann immer noch ein Problem für dich? Und wenn wir jetzt so provokant mal von der Abschaffung der Familie sprechen wollen, wie soll das denn dann aussehen? Also welche Konstellationen schaffen dann die Geborgenheit, die die Kinder brauchen?
Ja, also ich glaube, wenn du das so weit aufweichst, wie du es gerade gemacht hast, ne, dann kann man das meinetwegen auch noch Familie nennen, aber das okay. ist nicht mehr das, was ich unter Familie verstehe. Also wir hatten ja gesagt, dass es auf keinen Fall darum gehen kann, dafür zu plädieren, dass man jetzt 24/7 Krippen für Neugeborene oder Internate für Kindergartenkinder einführt, sondern es geht mir darum, eine soziale Institution zu hinterfragen, die irgendwie wirklich zutiefst mit dem Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft verstrickt ist. Sophie Lewis, die hat ein Buch über die Abschaffung der Familie geschrieben, die sagt, Familie ist eigentlich nichts anderes als der Name für die Tatsache, dass in unserer Gesellschaft Sorge privatisiert ist. Und wenn man jetzt so ein Szenario hat, wie du es gerade geschildert hast, dann muss man das gar nicht mehr Familie nennen, glaube ich. Also die Entprivatisierung von Sorge, wie du sie schilderst, ist erstmal was ganz Materielles. Also wenn man sich eine Gesellschaft, wie du sie gerade eben dargestellt hast, eine Gesellschaft vorstellt, in der viel weniger gearbeitet wird und in der erstmal alle Grundbedürfnisse bedingungslos und selbstverständlich erfüllt sind, also sowas wie Essen, Wohnen, Gesundheit, Bildung, Mobilität, Erholung und so weiter, dann verliert meiner Meinung nach sowas wie Familie, so wie sie jetzt gelebt wird, wirklich vielleicht nach und nach ihre Funktion.
Ja, voll.
Ja, ich finde, so ein Kampf für eine 4-Tage-Woche zum Beispiel, was total sinnvoll ist, für einen kostenlosen Nahverkehr, finde ich auch super sinnvoll. Also alles, was sozusagen Familien entlastet auf irgendeine Weise und diesen Kampf erleichtert, des Kindergroßziehens, glaube ich, gut. So innerhalb dieser Sorgebeziehung dann gleich auch ein transformatives Element noch zu sehen, das finde ich, glaube ich, eine wahnsinnige Überlastung dieses sowieso schon total überlasteten Bereichs. Also, dass man qua irgendwie neue Familienform suchen, gleich noch die Gesellschaft sozusagen mit transformiert, ich finde das falsch als Ansatz.
Ja, spannender Punkt auf jeden Fall, dass es der falsche Weg ist, ja, sage ich mal, im Großen, im Kleinen, da kommen Leute nicht drum herum, so zu leben, so zum Beispiel in queeren Mehrelternschaften, aber dass es im Großen nicht der Weg sein kann, mit Familienformen zu experimentieren, um die Gesellschaft zu verändern. Ne? Also dass das eher, was wir heute als Familie kennen, dass das sich ändern wird, wenn wir gesellschaftlich mehr Bedürfnisse befriedigen, kollektiv, also die jetzt gerade eben noch vom Portemonnaie oder vom Goodwill der Eltern abhängig sind. Und ja, ich denke auch, dass eine Gesellschaft, in der Grundbedürfnisse und auch Luxus kollektiv bereitgestellt werden, dass in dieser sich auch die Familie auch radikal verändern würde.
Genau. Für solche Sachen zu kämpfen, hilft den Sorgenden und den, für die gesorgt wird, am allermeisten weiter. Also, weil das sind häufig so bestimmte alternative Szenen, in denen sowas dann gelebt werden kann, mal für einen Moment. Und das ist nicht skalierbar häufig auf größere Zusammenhänge. Und ich halte davon nicht so viel, das so am eigenen Leben so auszuprobieren, so eine Transformation.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um meinen Fördermitgliedern zu danken, denn Dissens kann ich nur kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen machen, dank meiner Fördermitglieder. Es sind gerade mehr als 1400 Leute, die diesen Podcast hier monatlich fördern mit einem kleinen Beitrag. Dafür ein fettes Dankeschön an euch alle. Wenn du noch nicht dabei bist, dir dieser Podcast gefällt und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann mach doch jetzt auch mit. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew, Inken und Valentin. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Abzustauben gibt's dieses Mal das Buch von Heide Lutosch, Kinder haben. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der feministischen Autorin Heide Lutosch aus Leipzig. Okay, Heide, aber vor dem Hintergrund dessen, was du jetzt erzählt hast, hätte mich mal interessiert, du sprichst an einer Stelle davon, dass eine Vier-Elternschaft, also eine Mehrelternschaft, viel eher den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht werden würde, also den Eltern und den Kindern gleichermaßen. Eltern hätten dann mehr Zeit, auch für sich, irgendwie alles miteinander zu vereinen. Und für die Kinder wäre es auch gut, ja, weil sie dann vielleicht noch mehr Geborgenheit hätten mit weniger gestressten Eltern. Da hat mich interessiert, wie viele Eltern sind deiner Ansicht nach zu wenig, wie viele zu viel und lebst du das auch selbst, weil du ja davon gesprochen hast, dass du es nicht für sinnvoll hältst, dass man aus dem eigenen Leben ein Experimentierfeld macht und dadurch versucht, Gesellschaft zu transformieren, dass es eher um alle öffentlichen Sorgeinfrastrukturen gehen muss, dass man die stärken muss, um dadurch Familien zu entlasten und dass das dann am Ende die Familie dann radikal verändern wird, wenn man so eine Transformation mal umfänglich durchdenkt. So. Also hast du da trotzdem vielleicht auch selbst experimentiert mit mehr Elternschaft, vier Elternschaft oder nicht?
Nee, ich lebe das nicht und ich habe da, glaube ich, auch Argumente dagegen. Also ich habe ein großes Kind, das schon aus dem Haus ist und eine 13-Jährige. Mhm. Also ich bin jetzt auch aus diesem ganzen Schlamassel, in dem du da noch steckst, schon so ein bisschen raus. Genau, nee, ich habe das ganz klassisch in so einer Kleinfamilie.
Es wird leichter, das kannst du mir sagen. Auch wenn Pubertät und so weiter dazu kommt.
It's getting easier. ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich möchte dir keine Angst machen.
Alles klar.
Ja, also jedenfalls bin ich da sozusagen mit kleinen Kindern gerade gar nicht mehr so beschäftigt. Und habe das tatsächlich auch einfach im Kontext einer Kleinfamilie gemacht. Wir haben mit unserem großen Sohn auch in einer WG mal gewohnt und so, aber letztlich war es ein ganz klassisches Modell, mit dem ich, mit dem wir sozusagen baden gegangen sind auf irgendeine Weise natürlich, wie auf die Weise, die du auch beschrieben hast, ne, die also sehr, sehr anstrengend und schwierig für alle Beteiligten war. Hm. Genau. Und ich glaube, da ecke ich oft so ein bisschen an, wenn ich das sage, aber ich glaube auch nicht, dass solche Konstellationen wie eine Viererelternschaft, wie ich sie mal versucht habe, so modellhaft so zu beschreiben, dass das was ist, was in dieser Gesellschaft funktionieren könnte. Und ich bin auch immer so ein bisschen dagegen, sozusagen aus dem eigenen Leben so ein Experimentierfeld zu machen. Das ist irgendwie so bitter, weil man damit auch ja aus angebbaren Gründen dann meistens in so einer feindlichen Umgebung sozusagen auch scheitert damit natürlich, ziemlich vorhersehbar. Und deswegen würde ich gar nicht dafür plädieren, also in queeren Zusammenhängen gibt es sowas ja schon ganz, ganz viel und das ist bestimmt auch gut, aber so wie ich das jetzt konzipiert habe mit dieser Viererelternschaft oder einfach mal versucht habe, so zu modellieren, das ist nicht gedacht für lass mal einfach hier in dieser Gesellschaft ausprobieren, sondern eher so gedacht für, wie könnte das in einer ganz anderen Gesellschaft dann aussehen, sozusagen. Also letztlich geht's für mich darum, ja, unter Bedingungen der befreiten Gesellschaft das Verhältnis von Kindern und Erwachsenen ja auch wieder ganz neu zu denken oder ganz neu zu erfinden. Und da habe ich das dann mal so versucht durchzuspielen mit so einer Viererelternschaft. Ja.
Genau, alles darüber hinaus ist too much.
Ach so, du hast nach der Zahl gefragt. Das kann ich. Also ich bin ausgegangen von dieser Erfahrung, weil das sind ja in einer befreiten Gesellschaft sind es ja Menschen wie du und ich, also Leute, die diese Erfahrung seit vielen Generationen machen, also dass Familie letztlich eine Mangelkonstellation ist, so wie ich das vorhin beschrieben habe. Und dann habe ich erstmal gedacht, ja, Kinder bräuchten auf jeden Fall mehr als zwei Eltern. Und irgendwie dachte ich, drei sind zu wenig, also gehen wir mal versuchsweise von vieren aus. Ich glaube, ich habe mich da so ein bisschen an der Exklusivität von Liebesbeziehungen orientiert. Also mit zwei Leuten ist es klassisch, mit dreien kann es funktionieren, mit vieren vielleicht auch gerade noch und alles darüber hinaus wird, glaube ich, krass irgendwie. Das ist irgendwas Exklusives, ist auch im Verhältnis, auch in diesem Liebesverhältnis, was ja irgendwie letztendlich das zwischen Eltern und Kindern auch ist, ist da mit drin. Also ich stelle das zur Diskussion sozusagen. Jetzt einfach mal ein Versuch, von vieren auszugehen. Und ich habe dann gedacht, soll ich das jetzt noch ein bisschen beschreiben, wie ich mir das überlegt habe, oder?
Gerne, ja.
Also ich habe irgendwie gedacht, es ist jetzt sehr negativ sozusagen extrahiert aus dem, was so hier im Moment nicht gut läuft. Also deswegen habe ich gesagt, die vier Erwachsenen sollten einander eher freundschaftlich zugetan sein und sich im Idealfall schon lange kennen. Der Fokus läge hier dann mehr auf Stabilität und Unkompliziertheit im Verhältnis der Erwachsenen. Und deswegen fällt eigentlich die romantische Liebe als Beziehungsform zwischen den Eltern eher weg oder wäre vielleicht eher die Ausnahme als die Regel, weil das erfahrungsgemäß meistens nicht unkompliziert und stabil ist, so eine Liebesbeziehung. So diese ganze biologische Vaterschaft wäre was ganz Unwichtiges. Also es wäre so, ja, so was wie der Monat, in dem man geboren ist. Man weiß, welcher das ist, aber man misst dem Wissen eigentlich keinerlei Bedeutung zu. Und die leibliche Mutter hätte eigentlich nur am Anfang eine Sonderrolle. So habe ich mir das überlegt. Also während der Schwangerschaft und unter der Geburt und im Wochenbett und in der Stillzeit hätte sie dann drei Erwachsene um sich, die sie dabei unterstützen könnten, ja, diese ganz basalen Sachen zu machen, gut zu essen, genügend Schlaf zu bekommen. Und in dieser ganz krassen körperlichen und emotionalen Ausnahmesituation zwischen Zeugung und Abstillen, ja, irgendwie sowas wie so ein Subjekt zu bleiben. Und ob diese Mutter, die leibliche Mutter sozusagen, nach der Geburt dann überhaupt Teil des Elternquartetts sein möchte, wäre auch ihre Entscheidung. Also da ich finde, das muss man, dieses Binden an die körperliche Mutterschaft, diese Bindung müsste so ein bisschen aufgelöst werden. Hm. Und Babys mit der Flasche dick zu füttern, gelte dann gegenüber dem Stillen nicht mehr so als so minderwertig zum Beispiel, wie das im Moment der Fall ist. Ja, und wenn dann die Elternschaft dann nicht mehr so stark an diese eigene Gebär- und Zeugungsfähigkeit geknüpft wäre, indem man diese körperlichen Komponenten so ein bisschen weniger betont, dann könnten problemlos alle zwischen 17 und 67, zum Beispiel jetzt auch ein bisschen willkürlich festgelegt, eine Elternrolle übernehmen. Und dann, wenn sich die Verantwortung dann auf mehr Schultern verteilt, dann gibt es auch wirklich sowas wie eine Vereinbarkeit. Dann müsste man nicht mit allem sozusagen fertig sein, bevor man Kinder hat, sondern man könnte ja alles Mögliche noch machen, noch seinen beruflichen Weg suchen, reisen, ein buntes Liebesleben haben. Und dieses schreckliche Diktum, das fand ich immer ganz schlimm, dass wie dann manche Leute immer zu einem gesagt haben, dann geht hier eben vieles nicht mehr, wenn du Kinder hast. Das wäre dann vom Tisch. Also da wäre dann sowas wie eine Vereinbarkeit wirklich ernst genommen sozusagen, indem sich die Verantwortung auf mehr Schultern verteilt. Und natürlich hätte sowas wie so eine Viererelternschaft architektonische Voraussetzungen. Und die Umsetzung dieser Voraussetzung müsste natürlich von der gesamten Gesellschaft gewollt und auch umgesetzt werden. Also wenn es stimmt, dass Kinder ihre engsten Bezugspersonen in räumlicher Nähe brauchen, dann heißt das natürlich zum Beispiel, dass man größere, flexiblere Wohnungen bauen müsste, die es dann auch ermöglichen, die Räume unkompliziert an diese ja, sich ständig ändernden Bedürfnisse, an Nähe und Abgrenzungsbedürfnisse von Kindern und Erwachsenen anzupassen zum Beispiel. Und für den Fall, dass zum Beispiel nicht alle vier Eltern zusammen wohnen möchten, müsste es dann andere Varianten räumlicher Nähe geben. Im selben Haus, im selben Block, auf jeden Fall irgendwie fußläufig. Das hat dann plötzlich Auswirkungen auf die Stadtgestaltung, Stadtplanung. Wie gefährlich ist das da eigentlich? Kann da schon ein Vierjähriger eben rüberlaufen alleine oder nicht und so weiter? Und dann könnte man noch viele weitere materielle Voraussetzungen benennen, die dafür notwendig wären, so eine Form von Elternschaft sozusagen zu leben.
Wie blickst du vor dem Hintergrund eigentlich einer solchen Vorstellung von Mehrelternschaft? Klar, da bist du jetzt schon weit in einem linken Utopieentwurf davon, was Elternschaft bedeutet, weil es ja auch in deinen Vorstellungen dann stark auch abgelöst sein kann, nicht muss, von der biologischen Elternschaft. Wie blickst du auf so diese Idee von Abstammungsrechtsreform? Die Ampel hatte das ja angestrebt und es gibt ja auch heute schon mehr Elternschaften. Zuletzt habe ich mal eine kleine Reportage in der Taz über so eine Mehrelternschaft gelesen, auch vor dem Hintergrund des Scheiterns der Ampel jetzt und dass damit das Abstammungsrecht, eine Reform des Abstammungsrechts auch vom Tisch ist, ja, was für diese Mehrelternkonstellation ein großer Schaden oder eine große Krise war, weil auf jeden Fall das ein rechtlicher Fortschritt auch gewesen wäre für diese Konstellation. Ne? Da hat ja mit bestimmten Fragen der Absicherung zu tun. Welche Entscheidung kann man im Todesfall der leiblichen Person, der leiblichen Mutter dann am Ende für das Kind treffen und so weiter, ne? Dass es nicht irgendwie einen Vormund, einen Fremden bekommt vom Staat, vorgesetzt eben, ne? Das sind ja alles auch so Themen, die da eine Rolle spielen. Deswegen hätte mich kurz interessiert, wie du vor dem Hintergrund deiner Ideen auch auf diese konkreteren, sage ich mal, jetzt möglichen Veränderungen, die jetzt natürlich mit einer möglicherweise Merz-Regierung für absehbare Zeit erstmal vom Tisch sind, ja, aber die jetzt dann vielleicht in Zukunft dann erstmal konkreter dann so die Debatte bestimmen werden, sage ich mal. Ja,
ja, ich finde das wahnsinnig sinnvoll, dass das rechtlich sozusagen gut abzusichern, solche alternativen Familienformen. Und wenn das außerhalb von, also wenn das nicht der Fall ist, dann genau, da habe ich auch immer mal beobachtet, wie sowas ganz, ganz schmerzhaft enden kann, sozusagen. Wenn es keine rechtliche Absicherung von Co-Eltern gegenüber leiblichen Eltern gibt, zum Beispiel, und man das einfach sozusagen informell regelt und dann kann es ganz, ganz schlimm werden, für die nicht leiblichen Eltern zum Beispiel. Und wenn es auch keine Elternrechte für Co-Eltern gibt, sowas wie Kindergeld und Elternzeit und so weiter, dann ist das nur für eine ganz privilegierte Elite sozusagen möglich, sowas zu leben. Und da gibt es noch viele andere Sachen, glaube ich, außerhalb von diesen rechtlichen Regelungen, die wichtig wären, damit das wirklich lebbar wird für alle Menschen, die das wollen sozusagen. Also da fällt mir noch sowas wie dass im Moment es gar keine so gute berufliche Sicherheit gibt. Also es gibt einfach immer wieder für viele Leute die Notwendigkeit, in eine andere Stadt zu ziehen, wegen eines neuen Jobs oder so. Und das sprengt total solche Co-Eltern-Konstellationen natürlich, ne? Wenn dann nicht das wären ja dann immer mehr Leute, die da mitziehen müssten. Und so weiter. Also, und du hast es ja, das ganz Wichtige ist, dass es insgesamt viel zu viel Lohnarbeit ist und das wird nicht weniger stressig, wenn dann plötzlich vier gestresste Eltern in der Konstellation sind, die eigentlich alle viel zu wenig Zeit haben und so weiter. Also genau, ich finde das total gut, wenn das in irgendeiner Weise institutionalisiert und gestärkt wird, rechtlich und auch materiell. Ja. Und leider, ja, hast du schon gesagt, leider sind die Aussichten darauf jetzt nicht mehr so gut.
Hast du da noch einen persönlichen Tipp für mich, Heide? und dann wechseln wir auch wieder das Thema auf die gesellschaftspolitische Ebene, weil du befasst dich auch mit der Frage, eigentlich muss affektive Sorgearbeit, wo auch immer sie geleistet wird, muss die auch entlohnt werden. Ne? Vor dem Hintergrund der Aufhebung der Trennung von Produktion und Reproduktion, da wollen wir gleich drauf zu sprechen kommen. Verbindet uns auch wieder mit der demokratischen Planungsdebatte. Aber bei uns ist gerade zweites Kind Thema und und du bist Mutter zweier Kinder und ich hatte schon geschildert, wir haben keine Großeltern, also nicht diese quasi Möglichkeit auf Sorgepotenzial zurückzugreifen hier. Haben mit Job zu tun, haben mit ich vor allem irgendwie mit dem Gefühl zu tun, dass es nicht vereinbar ist mit meinen Bedürfnissen nach irgendwie Freiheit, Sport. Gar nicht so sehr Arbeit, das passt schon so, aber eben dem, was das Leben sonst noch so schön macht. Das ist das eine und das andere, dass ich dann schon manchmal das Gefühl habe, ey, wenn wir es irgendwie hinkriegen würden, noch irgendwen mit ans Board zu holen in irgendeiner Form, um uns zu entlasten. Und das muss dann vielleicht nicht Co-Elternschaft sein, sondern irgendwie Klein-Family mit Freundinnenschaft oder so. Das würde vielleicht mir diesen Step so, okay, was bedeutet ein zweites Kind? Fuck. Zweites Kind könnte das alles irgendwie noch viel krasser machen. Muss nur schauen, weil ich hatte tatsächlich auch jetzt in diesen 2 Jahren, die es jetzt andauert, ist schon auch heftig mitunter zu strugglen, so emotional, psychisch damit, das will ich nicht verleugnen. So. Und das ist lebenseinschneidend und es hat viel damit zu tun mit der Überforderung, wo ist die Zeit, wo geht die Zeit hin? Fuck, habe ich eigentlich Zeit irgendwie für mich oder es fehlt Zeit für Bedürfnisse? So.
Also das wird wirklich besser, sobald die Kinder ein bisschen größer sind. Es kommt die Zeit, wo man plötzlich da sitzt und denkt so, scheiße, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Weil die Kinder irgendwie plötzlich selber unterwegs sind und das geht relativ schnell. Ich wohne in einem Hausprojekt und da gibt's Leute mit kleinen Kindern noch und denen sage ich das immer. Das so schnell kann man gar nicht gucken und plötzlich sitzt man nachmittags da und denkt so, oh je, was mache ich jetzt eigentlich? Und das ist schön. Also, und das ist, also dieses Bewusstsein, dass das eine sehr kurze Zeit ist, die so anstrengend ist, das ist, glaube ich, so was ganz Wichtiges auch.
Ja, vielleicht Arschbacken zusammenkneifen.
Ja, vielleicht so. Und dann nicht in dieser Zeit nicht alles auf einmal wollen. So in dieser kurzen, sehr, sehr anstrengenden Zeit. Wenn man da dann so ein bisschen, genau, weiß, ach, das kommt alles wieder, aber es muss vielleicht auch nicht jetzt in diesem Moment sein, so mit dem Sport und all den anderen Sachen.
Ja.
So, also ich habe mir auch so genau so doll ein zweites Kind gewünscht wie ein erstes. Also ich kann das total, dass das so als Thema auf dem Tisch ist, kann ich in so einer Liebes- und Elternbeziehung kenne ich sozusagen aus eigener Anschauung. Und ich habe wahnsinnig gekämpft um mein zweites Kind und habe es natürlich nie bereut. Und genau, dass dann der ganze Schlamassel noch mal viel, viel krasser wird, kann man irgendwie nicht leugnen. Und ich weiß nicht, da kommt man so an so Grenzen, dass man politisch alles klar sieht und aber persönlich sozusagen sich trotzdem sehenden Auges sozusagen in diese unglaublich anstrengende Zeit dann nochmal stürzt. Ich finde immer, ein Argument ist wirklich das mit den Geschwistern, also dass es was Schönes ist, für Kinder Geschwister zu haben, was nicht heißen soll, dass Einzelkind sein doof ist oder so, aber ach, ich weiß nicht, es gibt eigentlich keine objektiven Argumente dafür, aber wenn man irgendwie es schafft, sich das besser zu organisieren. Und ich glaube, wenn man vom ersten Kind, wenn man es da geschafft hat, wirklich klar zu sehen, woran es liegt, und das liegt ja meistens nicht persönlich an den einzelnen Leuten, sondern dass das was Politisches ist, was einem da die ganze Zeit dazwischen funkt oder Gesellschaftliches. Wenn man das klar hat miteinander und sich dann ganz viel Unterstützung organisieren kann, dann sollte man das auf jeden Fall tun, finde ich. Aber ja, gut, das ist das ist auch was sehr Persönliches da.
Nein, voll. Aber mal sehen, wie das bei uns sich entwickelt. Naja, aber da haben wir auch die Verbindung wieder zu unserer Planungsdebatte. Du schreibst so schön in einem deiner Texte oder in einem Buch Kinder haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe im Vorfeld meiner Recherche hier, Leben im Kapitalismus beißt sich mit Kinder haben. Wer gelassen, ausgeruht, ohne größere Konflikte Kinder großziehen möchte, ja, sollte sich dringend eine andere Gesellschaft suchen. Mhm. Deswegen lass nochmal schauen, wie sich das Ganze gelassener, ausgeruhter und ohne größere Konflikte schaffen ließe. Und das bringt uns zum Thema, muss eigentlich auch die Arbeit, die Kinderbetreuung letztendlich bedeutet, muss die auch in irgendeiner Form materiell kompensiert werden? Du sprichst dich dafür aus und verknüpfst es so in der Idee mit Arbeitszeitrechnung, ja, also das quasi in die gesellschaftlich notwendige Arbeit mit reinzurechnen und auch die Arbeit, die dann Individuen im gesellschaftlichen Sinne leisten. Vielleicht kannst du das mal erläutern, warum dir das wichtig ist, denn wenn wir uns so Planungsdebatte anschauen, dann wird oft der Bereich eben, ne, der affektiven Sorgearbeit in den Haushalten, der wird eben dann ausgeklammert, ne, von der materiellen Kompensation, ne, oder von dem Arbeitsbegriff letztendlich. Ja. Mhm. Also warum ist dir das wichtig und wie könnte so eine Berechnung deiner Ansicht nach aussehen? Vielleicht kannst du das mal, also wir waren jetzt schon bei den Kleinkindern vorhin, vielleicht kannst du es daran mal deutlich machen.
Ja, also ich glaube, es geht mir gar nicht so sehr um eine materielle Kompensation der Arbeitszeit, weil da stehe ich eigentlich eher auf dem Standpunkt, dass es sowas wie eine Erfüllung, öffentliche Erfüllung sämtlicher Grundbedürfnisse in irgendeiner Weise geben muss und dass das nicht davon abhängen darf, also ob man darauf Anrecht hat, das darf nicht davon abhängen, wie viel oder ob man arbeitet überhaupt. Das finde ich, glaube ich, nicht richtig. Mhm. Aber dass man das in irgendeiner Weise mitzählt, die ganze Care-Arbeit, also die affektive und die nicht affektive Care-Arbeit mitzählt, das ist mir sehr, sehr wichtig. Also vielleicht nochmal grundsätzlich gesagt, eine Gesellschaft, in der ja sowas wie eine demokratische Planung die kapitalistischen Marktmechanismen ja dann ersetzt, die wird in irgendeiner Weise sowas wie Bedürfnisse, Rohstoffe, Zwischenprodukte, Maschinen und auch Arbeitskapazitäten in irgendein Verhältnis setzen müssen, damit eine Planung möglich ist. Und insofern ist irgendeine Kultur der Arbeitszeitdokumentation, sage ich mal, in so einer Gesellschaft auf jeden Fall total sinnvoll. Genau, ob das dann eine strenge Arbeitszeitrechnung sein muss, die dann auch mit Kompensation durch Materielles einhergeht, das finde ich ist, glaube ich, nicht wichtig in dem Moment. Aber das enthaltene Wissen darüber, wie viel Zeit bestimmte Arbeitsschritte beanspruchen, ist so wertvoll, dass es in einer wie dann auch immer gearteten demokratischen Wirtschaftsplanung eigentlich nicht, dass darauf nicht verzichtet werden kann. Das ist erstmal so ganz grob überhaupt, warum Arbeitszeit individuell auch aufgezeichnet und geplant oder sozusagen dokumentiert werden sollte. Genau, das andere, wenn man eben das so ganz die Menge der individuell zu konsumierenden Produkte und Dienstleistungen an die geleisteten Arbeitsstunden koppelt, dann ist das ja schon fast so eine Art von Lohnarbeit wieder. Also das würde ich, ist nicht, glaube ich, das, was ich, wofür ich plädiere.
Also es ist keine Herdprämie oder sowas.
Nee, genau, sowas nicht. Also nicht im Sinne von, das wird vergütet in irgendeiner Form, aber es muss mitgezählt werden. Und das liegt schon daran, dass auch schon in unserer Gesellschaft heute, die Arbeitssoziologin Gabriele Winkler hat das mal ausgerechnet, 56% der insgesamt geleisteten Arbeit in Form von nicht entlohnter Care-Arbeit geleistet wird. Also 56% aller Arbeit überhaupt ist unentlohnte Care-Arbeit heute in dieser Gesellschaft. Also es ist ein wahnsinnig großer Anteil von Arbeit, die stattfindet in dieser Gesellschaft. Und deswegen geht es da auch nicht um so ein nice to have sozusagen, also so ein bisschen letztlich um Anerkennung und Sichtbarkeit für Care-Arbeit, sondern wenn man realistisch und rational planen will in einer anderen Gesellschaft, dann muss man diesen riesigen Anteil der Care-Arbeit natürlich mitplanen. Mein Argument sozusagen. Und mir ist das immer ganz wichtig, dass es da um was, letztlich, dass es ein innerplanerisches Argument ist und kein moralisches oder so. Ja, und jetzt, du hast mich ja gebeten, das mal so durchzuspielen. Also für ein Neugeborenes, ja, im ersten Lebensjahr sozusagen braucht ein Kind, jetzt hau ich mal mit ein paar Zahlen einfach so um mich, aber braucht ein Kind, ich habe es jetzt einfach mal so versucht, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche eine nahe Bezugsperson in unmittelbarer Nähe. Und sehr häufig, also etwa 12 Stunden am Tag, ist es dabei auf direkten Körperkontakt angewiesen. Also es muss gefüttert, gewickelt, rumgetragen und geschoben werden. Und das ist eine Zeit, in der die sorgende Person keiner anderen Tätigkeit nachgehen kann, meiner Erfahrung nach. In weiteren 4 Stunden schläft der Säugling, wenn auch mit Unterbrechung, immerhin so fest, dass nebenbei Hausarbeit möglich ist. Und das Baby schläft am Tag dann weitere 8 Stunden, in denen die Bezugsperson selbst ausruhen und schlafen kann, aber natürlich anwesend und in Bereitschaft sein muss. Und diese Stunden würde ich dann jetzt mal so versuchsweise als halbe Stunden zählen, weil die Bezugsperson eben auch selbst schlafen kann und so weiter. Also die Sorge für ein Baby erfordert folglich 20 Arbeitsstunden pro Tag. Und wenn man jetzt von dieser Viererelternschaft ausgeht, dann könnten sich im ersten Lebensjahr ihres Kindes, könnten die sich jeweils 5 Tagesarbeitsstunden aufschreiben, pro 7 Tage Woche dann 35 Stunden. Und wenn man dann annimmt, dass die Regelarbeitszeit zum Beispiel jetzt in dieser befreiten Gesellschaft 40 Wochenstunden ist, was erstmal viel klingt, aber die ganze unbezahlte Sorgearbeit ist ja dann mit eingerechnet, hieße das, dass jedes Elternteil 5 Stunden pro Woche für andere Arbeiten zur Verfügung stünde. Und mit zunehmendem Alter des Kindes könnte man, also und indem es dann schrittweise im Kindergarten meinetwegen eingewöhnt wird und später in die Schule geht und so weiter, sinkt die Zahl der erforderlichen Care-Arbeitsstunden dann zwar kontinuierlich, aber ich glaube bis zum 12. Lebensjahr mit Sicherheit nicht unter 8 Stunden pro Tag. Was umgekehrt bedeutet, dass die 4 Eltern eines 11-jährigen Kindes gemeinsam 56 Stunden pro 7-Tage-Woche mit Kindercare-Arbeit beschäftigt wären. Und zieht man dann diese von den 160 Wochenstunden ab, die sie zu 4 insgesamt arbeiten müssten, sollten sozusagen, blieben 104 Stunden, also pro Person 26 Wochenstunden über, die jedes Elternteil mit anderer Arbeit verbringen könnte. Also so, ich habe das ist, ja, so erstmal bis dahin.
Ja, ist auf jeden Fall eine coole Perspektive und hat allein auch schon den Wert dann auch nochmal, und das machen ja FeministInnen seit den 70ern, die ganze Lohn-gegen Hausarbeitsdebatte so, also zu entmystifizieren, dass das, was in den privaten Haushalten oder in den Haushalten geleistet wird, einfach nur Liebe ist, ja, überhaupt keine Arbeit, sondern eben zu zeigen, dass das Arbeit ist und dass das mitunter eben auch krass schwere Arbeit ist. So im Kontext der Planungsdebatte gibt es ja auch so diese Berufe, von denen man ausgeht, okay, da wird es nicht einfach dann, wenn am Ende dann idealerweise die Gesellschaft auch auf Freiwilligkeit mehr oder weniger basiert, ne, weil die Grundbedürfnisse gedeckt sind, dafür dann Arbeitskräfte zu finden, zum Beispiel die Müllabfuhr etwa oder vielleicht auch Schaffen auf dem Bau für das, was noch an harter körperlicher Arbeit gemacht werden muss. Und du, das fand ich ganz spannend, rückst eben die Sorgearbeit auch in so einen Kontext, ne, einer schweren Arbeit, die eigentlich keiner machen will. Mhm. Was erstmal völlig kontraintuitiv ist, weil uns immer erzählt wird, ja, ihr macht das doch aus Liebe, ihr habt euch dafür entschieden. Und klar sind das auch individuelle Entscheidungen. Auch eine befreite Gesellschaft muss auf reproduktiver Freiheit beruhen und so. Und Leute, die keinen Bock auf Kinder haben, die sollen auch keine Kinder bekommen müssen, so, weil es irgendwie gesellschaftlich notwendig ist, um, weiß ich nicht, Alte zu versorgen und so weiter. Also das ist natürlich ein Spannungsverhältnis, ne? Das, was gesellschaftlich notwendig ist und was Individuen entscheiden, das bleibt auch in einer befreiten Gesellschaft bestehen. Aber vielleicht kannst du mal drauf eingehen, warum du Care-Arbeit oder Sorgearbeit als eine schwere Arbeit ansiehst und warum gerade wir uns wegkommen müssen von diesem Thema, dass wir das ausklammern aus dem Arbeitsbegriff, ja, also dass die Leute das schon freiwillig machen, so. Mhm. Weil das hat natürlich auch mit Geschlechterverhältnissen und Rollen zu tun und wir sehen heute, das sehe ich selbst in meinem kleinen Kontext, dass Frauen aufgrund ihrer Sozialisation, dementsprechend meine Freundin aufgrund ihrer Sozialisation, die Verantwortung dann eher annimmt, die Sorgetätigkeit eher annimmt. Mhm. Genau, also warum siehst du es als schwere Arbeit an, wo uns auch immer erzählt wird, so, und von diesen Bildern ist das ja bestimmt irgendwie Mutterschaftsbilder in erster Linie, aber in gewisser Weise, ja, manchmal jammer ich vielleicht zu viel, aber die Leute sind schon auch irritiert, wenn ich ihnen erzähle, wie abgefuckt ich gerade davon bin, mitunter ja. Davon, wie monoton zum Teil so ein Tag abläuft, wenn irgendwie das Kind das x-te Mal sagt, spiel mit mir Feueralarm, renn mit der Feuerwehr in die Ecke und lösch mit mir das Feuer, und irgendwann denke ich nur so, fuck, ich muss irgendwie eigentlich einen Erwachsenen gerade sehen und irgendwie mal ein erwachsenes Gespräch führen und so, ne? Also da spielen ja viel diese Vorstellungen davon, von Liebe, von Freiwilligkeit, von Schönheit irgendwie der Sorgearbeit im Kontext von Familie. Und das ist natürlich das auch. Es ist immer alles gleichzeitig, ne? Also ich finde das als unglaubliches Privileg, so einen kleinen Menschen gerade beim Aufwachsen, beim Großwerden zusehen zu dürfen, die Sprache, die sie lernen, die Autonomie, die sie sich selbst nehmen, das Abgrenzen, all diese kleinen wunderschönen Schritte, also Leute, die jetzt junge Kinder haben, die werden genau wissen, was ich meine, und du wirst es auch wissen aus Erinnerung. Ja. Ne? Also es ist auch immer gleichzeitig wunderschön, aber gleichzeitig auch furchtbar anstrengend und furchtbar viel Arbeit.
Ja.
Genau, also das ist das eine, warum du es als schwere Arbeit ansiehst, und das andere ist dieser Freiwilligkeit Aspekt, der, glaube ich, mit Schwierigkeiten einhergeht, wenn man so drüber denkt, wenn man diese reproduktive Sphäre ausklammert vom Arbeitsbegriff. Ja,
Ja, also ich habe es einfach mal versucht, mir so ein bisschen aufzuschreiben, warum das meiner Meinung nach schwere körperliche Arbeit ist. Also zum Beispiel deswegen, weil Care-Arbeit viel mit dem Bewegen von immobilen Körpern tatsächlich zu tun hat. Also im Fall von Kindern werden die dann kontinuierlich schwerer und im Fall von Alten werden die kontinuierlich unbeweglicher. Und das ist einfach richtig hammerharte, schwere körperliche Arbeit. Care-Arbeit ist zum Beispiel auch dreckige Arbeit, unter anderem, weil sie eben mit den Ausscheidungen von Menschen ganz viel zu tun hat. Care-Arbeit muss häufig nachts geleistet werden. Care-Arbeit lässt keine geregelten Pausenzeiten zu und findet häufig unter Zeitdruck statt. Das hast du gerade vorhin mit dem Essen so schön beschrieben. Hm. Ja, und das liegt daran, dass sie häufig für Menschen geleistet wird, die sowas wie Bedürfnisaufschub noch nicht oder gar nicht oder nicht mehr kennen. Dann ist Care-Arbeit, findet häufig unter Lärmbelastung statt, weil es sehr laut ist, wenn Kinder schreien zum Beispiel. Care-Arbeit widersetzt sich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, der Planung. Und zwar im Kleinen jetzt, nicht im Gesamtgesellschaftlichen, sondern im Kleinen, weil die Menschen, um die es geht, sich häufig nur bedingt Zwecke zu eigen machen können, denen sie ihr Handeln unterordnen. Das führt dann dazu, dass unterschiedliche Arbeitsschritte gleichzeitig oder jedenfalls mit vielen Unterbrechungen durchgeführt werden müssen. Care-Arbeit erfordert trotz dieses geschilderten Zeitdrucks dann gleichzeitig auch Multitasking und Geduld, weil die Menschen, für die sie geleistet wird, langsam sind. Sie essen ganz langsam, sie laufen langsam, sie denken langsam. Das ist auch so ein Punkt, dass man ständig sehr geduldig sein muss. Care-Arbeit ist nebenbei auch immer eine logistische, organisatorische und kommunikative Arbeit, die aber, wie du es vorhin auch schon ein bisschen gesagt hast, intellektuell relativ anspruchslos ist. Also die irgendwie keinen Spaß macht und so ein bisschen repetitiv ist. Und insgesamt hat Care-Arbeit auch viele repetitive Elemente und ist insofern auch manchmal stinklangweilig, wie du es auch schon beschrieben hast. Und Care-Arbeit hat nie ein Endprodukt und ist insofern auch nie fertig. Ist auch noch sowas, was, glaube ich, diese Arbeit sehr besonders und auch sehr, sehr schwer macht. Genau. Das vielleicht dazu, warum Care-Arbeit durchaus sehr schwere Arbeit ist, aus meiner Sicht. Ja, und jetzt Freiwilligkeit. Dazu haben Silke van Dijk und Tine Haubner ein ganz tolles Buch geschrieben. Community Kapitalismus heißt das. Also da geht es um Freiwilligkeit von Care-Arbeit in dieser Gesellschaft. Und da sind ein paar ganz gute Argumente drin, die zeigen, dass Freiwilligkeit auch ganz grundsätzlich etwas ist, was Sorgebeziehungen so ein bisschen widerspricht, weil sie eben so ein ganz hohes Maß an Verbindlichkeit erfordern. Also Freiwilligkeit heißt ja gerade, dass man sozusagen, wenn man keine Lust hat oder wenn man es nicht mehr sinnvoll oder schön findet, auch einfach wegbleiben kann. Und dann ist sozusagen die Freiheit der einen oder die Freiwilligkeit der einen dann eine gesteigerte Abhängigkeit letztendlich der anderen. Und ja, in dieser Freiwilligkeit sind dann plötzlich, da können Hierarchien mit reinkommen, Diskriminierungen. Und letztendlich aus Sicht der Sorgenden ist es dann ganz häufig so, dass die Arbeit dann doch an denen hängen bleibt, die sich einfach verantwortlicher fühlen. Also die nicht so sehr auf diese Freiheit und Freiwilligkeit pochen, die auch vielleicht emotional abhängiger und körperlich schwächer sind. Also das, da sind wir dann wieder mitten im Geschlechterverhältnis und in der Aufteilung dieser Sorgearbeit auf die Geschlechter. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, wenn man gerade diesen Bereich dann so in den Bereich der informellen Freiwilligkeit sozusagen bringt. Und das ist auch ein Argument, was die bringen, ist, finde ich, wahnsinnig wichtig, auch eben, dass Freiwilligkeit, wenn das sowas ist, was letztlich daran hängt, dass Menschen irgendwie dankbar und freundlich und sympathisch und kooperativ sind, dann ist das natürlich letztlich was ganz Menschenverachtendes, weil natürlich müssen Menschen, auch wenn sie all das nicht sind und nicht nett und nicht hübsch und klug und lustig sind, müssen die sich darauf verlassen können, dass sie gepflegt werden, wenn sie krank sind. Und da, deswegen plädieren die in ihrem Buch so ganz, ganz stark für soziale Rechte und gegen diese informellen Erwartungen an Gegenseitigkeit und Freiwilligkeit im Rahmen so von persönlichen Abhängigkeitsbeziehungen. Das finde ich ganz, ganz stark, wie sie das durchargumentieren.
Hm. Ja, danke. Danke für diese Buchempfehlung auch. Aber, und das ist wahrscheinlich dann am Ende natürlich, oder wäre am Ende definitiv Teil von harten demokratischen Debatten, Auseinandersetzungen, wo Arbeit beginnt und wo Vergnügen dann vielleicht aufhört. Aber vielleicht hast du dazu noch eine Vorstellung. Mhm. Denn ich glaube, intuitiv haben jetzt viele Leute irgendein Bild im Kopf davon, sei es, dass sie selbst Eltern sind oder dass sie irgendwie mit Eltern zu tun haben, mit Kindern in irgendeinem Kontext.
Ja.
Und dass sie mit den Kindern irgendwie auf einem Familienfest waren oder sowas. Oder sich mal um die gekümmert haben, auf dem Spielplatz waren und so weiter. Ne? Und denken sich jetzt erstmal, ja, das war jetzt vielleicht auch schön, das habe ich nicht als Arbeit empfunden. Also vielleicht stellen sich da wirklich dann die Fragen auch, wo fängt Arbeit an und wo hört Vergnügen auf? Oder ist einfach alles Arbeit?
Nee, alles ist nicht Arbeit, da bin ich ganz doll dagegen, das so auszuweiten, dass dann jedes Gespräch mit einer Freundin gleich Arbeit ist und so, das würde ich, glaube ich, so nicht sehen. Umgekehrt ist auf den Spielplatz gehen, das ist nämlich immer das Beispiel. Es war so lustig, vor kurzem gab es ein Treffen innerhalb dieses Planungskontextes mit vielen Leuten und die Männer sind da insgesamt so ein bisschen in der Überzahl in dieser Debatte. Hm. Und dann hat ein Mann gesagt, naja, genau diese Frage gestellt, ist das nicht eigentlich, aber kann man jetzt, wenn man auch mit dem Kind auf den Spielplatz geht, das ist doch keine Arbeit. Und da ging so ein richtiger Schrei durch den Raum von allen Frauen, die Kinder haben, die gesagt haben, was, das soll keine Arbeit sein? Natürlich ist das Arbeit. Man steht da rum, man friert, man kann nie ein Buch lesen, man denkt, man kann es, man langweilt sich zu Tode, man muss jetzt dieses Gequatsche der anderen Eltern aushalten. Man ist ständig in so einer komischen Hab-Acht-Stellung. Man muss ständig ein Kind irgendwo hochhieven und runtertragen. Und also wenn was Arbeit ist, dann Spielplatz gehen, also aus meiner Sicht. Und das war wirklich lustig, wie wirklich das dann mal so ganz klar war, wie stark sozusagen so eine Beurteilung von den Erfahrungen abhängt, die man so selber macht.
Ja, voll kann ich unterschreiben. Spielplatzbesuche sind fucking Arbeit. Zumindest dann so die Pflichtbesuche unter der Woche. So am Wochenende, wenn man sich mal mit Freunden trifft und die Kinder spielen da so schön miteinander und man trinkt mein Bierchen, dann passt das schon so und ist dann auch nicht Arbeit. Aber ja, allgemein Spielplatzbesuche, fucking Arbeit.
Ja, und umgekehrt ist es natürlich so, dass ich habe zum Beispiel früher als Schulbuchredakteurin gearbeitet. Das ist eine unheimlich schöne Arbeit phasenweise. Da bin ich völlig euphorisch manchmal rausgegangen und habe gesagt, boah, das hat Spaß gemacht und oh, jetzt habe ich das Buch fast fertig und mit Bildern aussuchen. Und es ist eine wahnsinnig sinnvolle, gute Arbeit wäre es, wenn es nicht in kapitalistischen Kontexten stattfinden würde. Und es gibt in jeder Arbeit Bereiche, die einen, glaube ich, sehr froh machen können. Aber das ist ja kein Argument dagegen, dass es Arbeit ist und dass man dafür, also dass es mitgezählt wird als Arbeit sozusagen.
Heide, danke dir soweit. Die Zeit ist schon furchtbar fortgeschritten.
Ja, ja.
Ich muss auch bald zur Kita. Deswegen nur noch mal zum Ausblick. Zeiten sind natürlich gerade, wir hatten es auch schon angedeutet, düster. Wir haben es mit Klimakollaps zu tun, Rechtsruck in der Gesellschaft und auch Faschisierungstendenzen. Das sind alles die Realitäten, mit denen wir uns konfrontiert sind. Warum findest du es trotzdem wichtig, über so Utopien wie auch so eine Care-Utopie, wie du sie hier heute im Podcast ausgemalt hast, darüber nachzudenken? Und worauf schöpfst du vielleicht auch persönlich Hoffnung, ne? Sag ich mal, in der Düsternis, dass wir dem vielleicht auch irgendwie näher kommen?
Ja, also ich hatte mal einen Prof, einen Philosophie-Prof, und der hat immer gesagt, Angst macht dumm. Und das hat sich mir irgendwie so ganz tief eingeprägt. Also wenn man es schafft, sich diesem aufgeregten Katastrophisieren, was einem so nahegelegt wird im Moment, zu verweigern und diesem paralysierten Starren auf Trump und Co. und sich zum Beispiel auch diesem Zwang zu entziehen, sich moralisch auf die richtige Seite zu stellen in so Konflikten, die so durch und durch vom Kapitalismus geprägt sind, in denen es überhaupt keine richtige Seite gibt. Also wenn man schafft, sich dieser Stimmung sozusagen so zu verweigern, ohne jetzt die Realität auszuschließen sozusagen. Also wenn man es schafft, nur mit einem Auge die Nachrichten zu lesen oder mit einem Ohr nur zu hören, dann hat man, glaube ich, den Kopf frei für die doch irgendwie sehr schlichte Wahrheit, dass es ganz anders und viel, viel besser sein könnte alles und sein müsste. Und ich glaube, das ist ja genau Hoffnung.
Heide, ich danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast. Danke dir.
Ja, danke dir auch.
Ja Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Autorin Heide Lutosch. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch Kinder haben oder ihren Artikel zur Planungsdebatte interessiert, dann schaut gerne mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal kurz auf die weiteren Folgen aus meiner Serie zur Planungsdebatte hinweisen. Was ist der Plan, heißt die Serie. Ich update da die Shownotes mit den neuen Folgen da auch immer wieder peu à peu. Wenn ihr da was verpasst habt, dann schaut doch gerne nochmal in die Shownotes und zieht euch entsprechende Folgen rein. Ja, das war jetzt Folge 2 von unserer kleinen Serie, wie es weitergeht. Mal sehen, ich bin da ein paar Sachen für euch dran, aber mit wem oder mit was es weitergeht, das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Klar ist aber, wir wollen das Thema weiter aus verschiedenen interessanten Perspektiven beleuchten, um ja herauszuarbeiten, wie ein emanzipatorischer Planungsbegriff heute aussehen könnte. Ihr dürft also auf jeden Fall gespannt sein. So, und bitte vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann noch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.